ARD Sounds. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Ich habe eine Frage an euch. Mir ist Folgendes aufgefallen, dass wenn Menschen sterben und Leute von einem Verlust reden, wir ganz schnell immer in so einer wunderschönen Ästhetik sind. Alles ist traurig, alle leiden. Und mir ist im letzten Jahr etwas aufgefallen, was mich bewegt hat, dass das mehrere Menschen gab und gibt, die sich getraut haben, rauszugehen und zu sagen, bei mir ist jemand gestorben und nee, Pustekuchen, das war nicht immer alles gut, sondern das war auch schwierig. Und bei mir zu Gast ist deswegen, und wir kennen uns indirekt wahrscheinlich total lange, sind aber heute das erste Mal in einem Raum, ist Franzi Franziska Hohmann, die letztes Jahr welches Buch veröffentlicht hat?
Das Buch mit dem Titel Gut, dass du nicht mehr da bist.
Sage mal, wenn ich dich nach der ersten Erinnerung, die du an deine Mutter hast, frage. Also wir alle haben irgendwie Bilder im Kopf, wie das sein müsste. Was ist denn so das Erste, was dir, wenn du dich daran erinnerst, einfällt, heute?
Eigentlich ist es eine weinende Frau, eine traurige und ängstliche.
Wie alt bist du in der Erinnerung?
Drei, vier, ich kann es nicht genau sagen, weil ich ganz oft schon versucht habe, meine Erinnerungen nochmal zu durchwühlen und umzugraben. Aber es gelingt mir nicht genau zu sagen, welches Alter das war. Also,
und ja. Da heißt, da steht, da ist die kleine Franzi vor dieser Mama, die weint.
Vor der Mama, die weint und die ängstlich ist. Und die, glaube ich, auch Respekt hat, ihr eigenes Kind zu sehen. Ja, ist eine starke Erinnerung.
Konnte die dich in den Arm nehmen in der Zeit? Hast du daran Erinnerung?
Sie konnte mich in den Arm nehmen, aber auch kompliziert. Also ich weiß nicht, ob du so komplizierte Umarmungen kennst, die so ein bisschen unbeholfen sind, die zwar herzlich gemeint sind, aber dann doch ein bisschen.
Ich kenne das häufig so von älteren Onkeln, die das nicht gewohnt sind, dass jemand sie in den Arm nimmt, die dann so verknöchern.
Ja, aber ja, das könnte man so bezeichnen, ja.
Und wie ist dein Körper in dem Moment, wo du jetzt sagst, deine Erinnerung ist okay, die Umarmungen waren schwierig, waren bemüht oder gewollt, so klingt das jetzt?
Dadurch, dass ich jetzt mit 48 Jahren und so weiter weiß, warum das so war und das auch sehr oft durchgekaut, analysiert, verziehen und sonst was habe, kann ich das so stehen lassen und einfach sagen, dass aus den Gründen, über die wir später noch sprechen werden, war das so und das ist okay und das war halt so.
Weil wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, ich erlebe das immer wieder auch so in Gesprächen mit anderen Eltern. Ich habe eine Tochter und man hat auch immer das Gefühl, man möchte viele Sachen richtig machen. Ich möchte mein Kind nicht schlagen, ich möchte, dass das resilient wird. Wie oft aufkommt, dass Menschen, die zum Beispiel geschlagen wurden von ihren Eltern, dass das zu keinem Abbruch geführt hat, der Liebe zu diesen Eltern, sondern manchmal eher genau das Gegenteil bewirkt hat und sich da auch schon gar nichts unnormal angefühlt hat. Weißt du den Moment, wo du das erste Mal gedacht hast, hier ist etwas nicht so, wie das sein sollte oder wie es sein müsste?
Ich glaube, das war tiefe, lange Zeit vergraben. Ich habe das aber bestimmt unterschwellig damals schon gemerkt. Aber ganz bewusst ist mir das erst so aufgefallen, ich glaube so mit 9, 10 so. Ich kann es wirklich schwer einsortieren.
Du warst schon in der Schule, so frühe Schulphase ist das dann? Oder?
Ja, weil meine Kindheit ziemlich durcheinander war. Also ich bin geboren worden und bin dann relativ schnell zu Pflegeeltern gekommen. Also die Tagesmutter, die eigentlich dazu da war, meine Mutter zu entlasten, hat übernommen für volle 2,5 Jahre. Und das ist etwas, was ich auch letztes Jahr im März erst rausbekommen habe, so in der Intensität, dass es diese lange Zeit war, weil ich die Tochter meiner Pflegemutter wieder kennengelernt habe, also meine Pflegeschwester kennengelernt habe. Wieder, so neu wieder getroffen nach 20 Jahren. Und dann wurde mir das alles erst erzählt und dann war ich zwischendrin mal bei meinen Großeltern, dann bei meiner Tante. Und als diese ganze Geschichte des Hin- und Herreichens vorbei war, war ich 9 und dann wurde inzwischen drin auch mal wieder bei meiner Mutter, die ja schwer depressiv war. Und wenn sie gute Phasen hatte, konnte ich auch wieder bei ihr leben. Und mit 9 bin ich auf ein Internat gekommen. Und dann habe ich, glaube ich, erst angefangen zu realisieren, aha, bei mir zu Hause ist da irgendwas nicht so ganz richtig. So.
Wenn du jetzt dahin zurückguckst, guck mal, wir sind dann, das heißt, du bist gesagt, du bist jetzt 48, das heißt, das war über den Daumen gepeilt in den 80ern, über was wir sprechen.
Ja.
Das sind ja Zeiten, in denen das zumindest auch für Depressionen schon Behandlungsmethoden gab.
Oh. Ja.
Hast du daran Erinnerungen, dass deine Mutter versucht hat zu handeln und sich behandeln zu lassen?
Also meine Mama, ich habe ganz viele frühe Erinnerungen, dass meine Mama früher sehr, sehr viele Tabletten genommen hat, schon morgens oder gerade morgens, waren dann manchmal so 10, 12 bunte Tabletten. Meine Mama hatte sehr früh schon Depressionen mit 18 und die waren auch diagnostiziert und da war sie auch schon früh in Kliniken, hat auch mal eine Hochzeit abgesagt, wegen ihrer Depression ihre eigene Hochzeit abgesagt, also nicht mit meinem Vater, sondern mit jemand anders. Und hat dann mich mit, glaube ich, 31 oder 32 als alleinerziehende Mama zur Welt gebracht. Sie hat gedacht, sie kriegt das hin und hat dann mir eine postnatale Depression gekriegt. Also es waren sehr große Wellen, aber sie war in Behandlung. Sie ist auch immer in Kliniken gegangen. Und nichtsdestotrotz war halt irgendwann dieses Kind, also ich da, wo dann der Rest der Familie auch nicht wusste, was machen wir damit so. Und wenn ich jetzt so darüber spreche und denke, krass, ne, da war so ein 6-, 7-, 8-, 9-jähriges Mädchen und wurde halt von A nach B irgendwie gereicht, dann hört sich das immer krass an, aber ich hatte trotzdem immer irgendjemand, der sich liebevoll um mich gekümmert hat. Also es war nicht kein Kinderheim oder so. Und dann habe ich halt die Chance gehabt, auf dieses wirklich tolle Internat zu kommen mit 9 und habe da so das erste Mal meinen Hafen gefunden, weil da waren 300 andere Kinder, da waren Lehrer, da war Stabilität und das war eigentlich, das hat mir, ich sage es immer jetzt liebevoll, den Arsch gerettet.
Wenn du jetzt so an die Zeit zurückdenkst, wo du gerade bist, du bist so kurz vorm Internat, hast du zu dem Zeitpunkt deine Mutter geliebt oder hast du da das Gefühl gehabt, oder kannst du das heute sagen, ne, dass du damals schon vielleicht auch 2 Schritte weit weg warst von ihr? Ist das was, was man heute sehen kann mit 48?
Ich habe meine Mama sehr geliebt und ich war aber in eine sehr, sehr frühe Verantwortung reingeschubst worden. Man nennt das jetzt Young Carer, ist so ein neumodischer Begriff, oder parentifiziert worden. Ich habe halt meine Mama sehr geliebt. Und wenn sie gut drauf war, habe ich zu ihr aufgesehen. Es war eine große, 1,80 Meter große blonde Frau. Wenn die einen Raum betreten hat, hat die den ausgefüllt und hat alle Menschen zum Lachen gebracht. Und wenn sie halt ihre depressiven Phasen hatte, lag sie im Bett, konnte nicht mehr aufstehen, war von Angst geschüttelt, hat geweint. Und dann habe ich mich halt um sie gekümmert. Also ich musste mich ja um sie kümmern, weil da war kein anderer. Und das war dann wie so ein... Einmal habe ich, also ich habe sie geliebt in, glaube ich, unterschiedlichen Formen. Aber ich konnte damals in dieser Zeit noch nicht sagen, dass mich das auch abstößt, mich so um sie kümmern zu müssen. Das konnte ich erst später sagen und merken.
Ich hoffe, dass jetzt nicht wir 1000 schlechte Mails von Psychologen bekommen. Aber mein Verständnis bis jetzt war immer so, dass gerade, wenn zu früh Rollenmodelle aufgelöst werden. Also ich sehe ja in meiner Arbeit häufig Leute, die sagen wir mal, noch mal 10 Jahre älter als wir beide, schon damit zu tun haben, dass sie sich anfangen müssen, um ihre Eltern zu kümmern, wo auf einmal Rollen umgedreht werden, was das alles mit sich bringt. Kannst du heute sagen, was das quasi eigentlich bei dir kaputt gemacht hat? Ist das was, was man heute formulieren kann? Oder ist das so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Frage, die man gar nicht stellen sollte?
Ich schmunzle und lächle, weil, oder lache auch, weil es gibt ganz viele Dinge, die ich in meinem jetzigen Leben merke, die ich zurückführen kann auf das. So, also ich habe große Probleme zu vertrauen, ich habe oft große Probleme zu glauben, der Mensch macht das wirklich, weil er mich mag, oder ich muss so mich immer 5-mal absichern für eine Verabredung. Und da hat mich irgendwann meine Freundin darauf hingewiesen, hat gesagt, wir sind Freitag verabredet, 19 Uhr, du musst nicht 4-mal nachfragen. Ich kann verstehen, dass das was mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Und da bin ich so dahinter gekommen. Auf der anderen Seite hat mich diese Parentifizierung und dieses frühe Erwachsenwerden sehr widerstandsfähig gemacht und mich sehr schnell, sehr lösungsorientiert gemacht. Also mich stellst du irgendwo hin und dann stellt mir mal eine Frage und sage ich zack, 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 dann machen wir es halt so. Und es ist nicht alles nur schlecht.
Das ist ja das Traurige an solchen Geschichten, also sicherlich nicht in dem Extrem wie bei dir, aber die positiven Fähigkeiten, die man damit entwickelt, wenn man früh Verantwortung übernehmen musste, sagen wir mal so. Das kenne ich so und das ist was mich bis heute umtreibt, weil ich immer wieder dastehe, dass da aber so eine Logik andersrum ist, wie sie eigentlich nicht sein sollte. Man ist nicht dank seiner Eltern so geworden, sondern weil die so waren, ist man wahrscheinlich auch ein toller Mensch für andere geworden, ne? Weil ich mir sicher bin, dass wenn ich nachts um 2 ein Problem habe und ich Franzi anrufe, die wahrscheinlich relativ schnell eine Antwort hat.
Das ist richtig.
Ich jetzt mal zu ihren imaginären Freundinnen vorm Fenster gucke, dich rufen die an, wenn es brennt, oder?
Mich rufen die an, wenn es brennt, mich rufen die an, wenn sie Probleme haben, mich rufen die an, wenn sie eine Lösung brauchen. Und vielleicht bin ich auch deswegen ja in diese Branche reingerutscht, von der wir uns ja auch irgendwoher kennen, ist dieses sich um Künstler kümmern und schnell unterwegs sein und ja, schnell denken und handeln können. Und da habe ich so irgendwie meinen Hafen gefunden, weil ich da das anwenden konnte, was ich gelernt habe. Und manchmal, also jetzt inzwischen komme ich so dahinter, ne, so nach viel auch Therapie und mich mit meiner Geschichte beschäftigen und auch nach dem Buch und nach was weiß ich, was für Sachen. Jetzt nervt es mich manchmal, wenn die Leute sagen, ach, Franzi schafft das schon. Das fand ich früher immer super, da habe ich mich total gut mitgefühlt und jetzt ist so, ich will aber auch mal was nicht schaffen, Mann.
Ich weiß, ich habe das mit meiner Tante gehabt, die irgendwann sagte, ich hab 3 Schwestern, die irgendwann den Satz meinte, na du fällst immer auf die Füße. Und ich meine so, nee, ich will gar nicht immer auf die Füße fallen.
Oder?
Ich will auch mal fallen können. Nein, ich musste gerade grinsen, weil der Schritt, du sagst, ich habe mich um meine Mutter viel gekümmert und dann zu sagen, na vielleicht bin ich deswegen auch in den PR-Bereich gegangen, wo ich mich um Künstler kümmere, könnte man jetzt viele schlechte Scherze auf nicht immer lebensfähige Künstler machen.
Ja, was ist doch so?
Was ich mich frage ist, deine, und das ist ja der eigentliche Grund, warum du hier bist, du hast irgendwann dieses Buch geschrieben, im Zusammenhang dann mit dem Tod deiner Mutter.
Ja.
Ja. Magst du einmal diese Jahre von, du bist auf dem Internat, man sortiert sich irgendwie, bis zu diesem Tod versuchen, so ein bisschen zu beschreiben, damit wir da einmal dieses Puzzlestück dazwischen haben.
Ich gebe mir Mühe. Also ich bin sehr jung auf ein Internat gekommen mit 9 Jahren, habe da eine wilde, tolle Zeit gehabt, ja, mit sehr viel Rausch und sehr viel Spaß und aber trotzdem ein stabiles Abitur gemacht. Bin dann in der Werbung in Frankfurt gelandet und dann relativ schnell bei MTV, bei dem Musiksender in München. Dann bei Universal Music in Berlin. War da sehr jung als Fernsehpromoterin unterwegs und habe mit allen möglichen Künstlern sehr viel Zeit verbracht und deren Leben organisiert. Und parallel war immer meine Mama da, als alleinerziehende Mama.
Wo hat die gelebt?
Die hat in Frankfurt gelebt, in Frankfurt. Und hatte seit ich 14 war, auch mal für einige Jahre gar keine Depression. Also als ich aus der Pubertät quasi rausgeschlüpft bin mit 14, 15, war meine Mutter auch auf einmal wieder gesund, in Anführungszeichen. Und dann haben wir aber nicht sehr viel Kontakt miteinander gehabt, weil so sie immer sehr um, ihr Leben hat sich sehr um sie selber gedreht. Ich habe dann meinen Weg gemacht, bin sehr früh mit Alkohol in Berührung gekommen auf dem Internat. Ich habe mit 12 angefangen zu trinken und bin dann auch leider im Laufe der Zeit in eine Alkoholsucht abgerutscht. Da war die Musikbranche etwas begünstigend, sagen wir mal so. Und und als ich dann so Anfang 30 war, hatte ich mal kurz die Schnauze voll von der Musikbranche und habe einen Weinladen in Berlin aufgemacht, was sehr schlau ist für eine Alkoholikerin.
So ist es überhaupt, ja.
Gut, es ist aber eine Tatsache.
Ja.
Und dann bin ich 2013 wieder zurück zu Universal, weil meine Mama sehr, sehr schwer in ihre Depression wieder zurückgegangen ist und ich dann auch von der Selbstständigkeit genug hatte und einfach das Gefühl hatte, ich brauche ein bisschen Sicherheit. Aber an meinem Trinkverhalten hat sich leider nichts geändert. Meine Mama hat sehr viel gelitten, war in der Klinik rein, in der Klinik raus. Sie hatte einen tollen Partner, der sich auch um sie gekümmert hat. Aber ich saß halt in Berlin, bin so oft wie möglich dahin nach Hause gefahren. Sie hat mich angerufen bei Universal, hat, das habe ich aber auch noch nie im Interview gesagt, hat mit Suizid gedroht und hat einfach immer Hilfe von mir erwartet. Wie noch, als ich klein war. Und ich konnte das nicht mehr stemmen. Ich konnte dann mich nur selber einfach betäuben, um zu funktionieren im Job und auch in dieser Beziehung zu meiner Mutter. Und dann wurde mein Alkoholismus 2017 so schlimm, dass ich nicht mehr arbeitsfähig war. Also ich bin zitternd morgens aufgewacht und war auch nicht mehr in der Lage, mich um irgendwas zu kümmern. Meine Mutter war in der Zeit weiter wieder schlimm in depressiven Phasen auf und ab. Und dann habe ich angefangen, ein Jahr in Entzüge zu gehen. Also ich war 5-mal im Alkoholentzug, rein und raus. Und habe 2018, mein zweiter Geburtstag, also ich spreche immer von einem zweiten Geburtstag, ist Mai, der 28. Mai 2018. Seit diesem Datum bin ich nüchtern und habe dann angefangen, mein Leben einmal umzukrempeln und mir die Beziehung zu meiner Mutter auch anders anzuschauen. Ich war aber immer noch für sie da. Und sie ist dann in eine ganz schwere Psychose und in eine ganz schwere Art von Depression in irgendwas abgerutscht, wo sie nicht mehr rauskam. Also sie war am Schluss Pflegestufe 5. Wir haben sie aus einer geriatrischen Psychiatrie rausgeholt, in ein Pflegeheim gebracht. Und da ist meine Mama dann im Dezember 21 verstorben.
Darf ich das kurz fragen? Ja. War das absehbar, dass sie sterben wird? Oder ist das überraschend für euch passiert?
Also es ist überraschend passiert. Und das habe ich auch so noch nie gesagt, aber es passt halt hier zum Thema. Ich muss wirklich sagen, ich habe es ist schwierig, das auszusprechen, aber ich habe es ihr gewünscht.
Du hast es ihr gewünscht?
Ich habe es ihr gewünscht, weil sie einfach, die konnte nicht mehr alleine essen, sie konnte nicht mehr alleine, gar nichts mehr. Und da war kein... Und ich weiß es von ihr, sie hat immer gesagt, wenn ich irgendwann nicht mehr kann, bitte hilf mir. Wenn ich irgendwann nicht mehr kann, dann bitte hilf mir. Und das war halt ja ganz schwer, sie so zu sehen. Die ist zusammengerückt von einer 1,80 strahlenden Person, ein ganz kleines, das kennt man ja von älteren Menschen, so ein kleines...
Wie alt war sie zu dem Zeitpunkt?
75. Und ich weiß noch, dass der Tag, an dem ich das erfahren habe, da hat es mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen, weil es war einfach keiner mehr da. Es war meine Mama war ja meine Familie. Und
das heißt, auch neben ihr gibt es keine Familie, Geschwister, nein, die noch da waren bei ihr?
Und keine Geschwister. Mein Vater, mit dem habe ich ganz wenig Kontakt. Sie hat noch einen wundervollen Partner, der lebt und auch mich sehr begleitet hat. Aber sonst gibt es keinen. Und da war auf einmal für mich die Person, die ich am meisten geliebt habe auf der Welt, aber auch die komplizierteste Person. Und die auch manchmal, ich sage das immer ganz gern, wie so mein Endgegner war. In vielerlei Hinsicht, aber auch die Person, ohne die ich nicht hätte leben können, ist dann weg gewesen.
Das ist so eine Co-Abhängigkeit.
Es war die verrückteste Co-Abhängigkeit, weil ich habe nie den Kontaktabbruch geschafft, obwohl mir das auch Therapeuten geraten haben. Die haben gesagt, versuchen Sie doch mal einen Kontakt, aber es ging nicht. Ich habe es nicht hingekriegt. Und der Arbeitstitel des Buchs war auch erstmal Affenliebe andersrum, weil Affenliebe ist ja so eine sehr abhängige Liebe, ja. Und es war einfach total verdreht alles bei uns. Und ich kann jetzt aber über diese Beziehung, und ich weiß auch, dass ich einfach nicht die Einzige bin, die so eine etwas erkrankte Beziehung zu ihrer Mutter hat. Und gerade viele Frauen, mit denen ich spreche, und viele Frauen, die jetzt auch aufgrund des Buches und weil ich sehr öffentlich und sehr offen mit dieser Geschichte umgehe, die zu mir kommen und sagen, endlich spricht das mal jemand aus. Und du traust dich und wir sind dir so dankbar dafür, weil, ne, dieser auch provokante Titel, ich sage ja nicht, ich freue mich total, dass meine Mutter endlich tot ist, sondern ich sage, gut, dass du nicht mehr da bist, weil dass ich jetzt erkannt habe, wie verstrickt und verwoben wir waren und das eine Erleichterung ist. So.
Sie ist 21 gestorben. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal diese Erleichterung nicht gespürt hast, aber bis du die zulassen konntest? Das ist ja, ne, weißt du, was ich meine?
Sehr schöne Frage, dieses, ja.
Weißt du das noch oder was dir geholfen hat, das zuzulassen?
Also als sie gestorben ist, bin ich erstmal in so einen Funktionsmodus gegangen, ne, wie das...
Surprise.
Ja, wie du das ja wahrscheinlich auch kennst. Surprise. Erstmal, ah, was muss jetzt gemacht werden? Zack, zack, zack. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass da was so abbricht um mich rum und auch was wegfällt an Anspannung, an Verpflichtung, an Angst, was falsch zu machen, was richtig zu machen, auch nicht zu genügen im Hinblick, ob ich sie jetzt genug pflege oder wie auch immer. Und ich glaube, es hat so 5-6 Monate gedauert, bis ich das erste Mal auch so ein tief eingeatmet habe und gemerkt habe, so, wow, hier ist ja irgendwas gerade leichter. Und ich darf das auch zulassen und ich habe 4 wirklich beste Freundinnen, die dann auch zu mir gesagt haben, du darfst das jetzt auch mal, ne? Du darfst darüber
leichter sein. Ist das das, was du gebraucht hast, dass die sagen, du darfst?
Ja, ich hab eine Absolution gebraucht, weil dieses, das ist ja immer, gibt es ja immer noch die Glaubenssätze bei uns und alles, ja, man darf doch nicht froh sein, wenn ein Elternteil stirbt, man darf nicht erleichtert sein.
Ich frage dich vor dem Hintergrund, weil ich das, was du beschreibst, wahrscheinlich häufiger in der Arbeit erlebe, als ich mir eigentlich eingestehen möchte und ich mich immer frage, wie kann ich dem, der da gegenüber sitzt, helfen, und es ist ja nicht immer die größte Hilfe, dir die Erkenntnis schon zu sagen und dieses Erlauben, deswegen frage ich, ne, weil ich weiß, dass viele und gerade bei der Thematik den Podcast viele hören werden, nochmal intensiver, die eine ähnliche Situation haben. Und ich das spannend finde, dass du sagst, ey, das waren die Anker, die mir nochmal gesagt haben, du darfst das fühlen, das ist in Ordnung. Ja.
Also es waren definitiv meine Freunde und auch Therapeuten, die gesagt haben, oder meine Therapeuten damals, die gesagt haben, sie dürfen das fühlen. Und was mir auch geholfen hat zu sagen, ich habe oft an Kinder gedacht, die auch so weinen und lachen gleichzeitig, ne? Dass man einfach auch zwei Sachen gleichzeitig fühlen darf. Man darf, und ich war lange noch sehr wütend auf meine Mama, ich war wütend über das, ne, über meine Kindheit und wütend darüber, dass ich über ihre Krankheit, dass sie so krank war, war ich sauer.
Das ist spannend. Das heißt, du bist mittlerweile weg von diesem Gefühl hin zu einem Verstehen, die war krank.
Ja.
Das ist da.
Das ist absolut da und dafür bin ich so dankbar, dass ich es wirklich durchgearbeitet habe und weiß, dass sie auch in ihren guten Zeiten eine schwerkranke Frau war, weil einfach das komplette System in ihrem Kopf, sei es von Psychopharmaka, sei es von der Depression, die hat nicht gedacht wie eine normale Person oder gehandelt. Also wie ein gesunder Mensch, eine gesunde Mutter, und vielleicht war sie auch einfach von Anfang an überfordert als alleinerziehende Mutter mit einem Kind. Also ich habe ein großes, großes Verständnis erlangt in den letzten 4 Jahren und ich bin ganz selten, wirklich ganz selten noch wütend auf sie. Und das ist für mich so eine große, große Erleichterung auch. Ja.
Wo erlaubst du dir, wütend zu werden?
Wenn ich ja so Verhaltensmuster bei mir merke, ne? Eben dieses schwierige Vertrauen oder dieses, ja, intrinsische Denken, dass ich das schon wirklich schaffe und das auch, was auch total lustig ist, das zu sehen, was ich alles jetzt schon geschafft habe, ne? also eigene Firma wieder, Buch geschrieben, das gemacht, ne? Ich bin gesund und ich mache super viel Sport und kann einfach stolz auf mich sein. Und das fehlt mir manchmal, das wirklich zu glauben. Und das gebe ich halt ein bisschen.
Anerkennung ist es dann?
Ja, Anerkennung für mich selber. Die suche ich dann ganz auf dem Außen und will so gelobt werden, wie so ein kleines Kind. Ne?
Da, Surprise!
Ja, Surprise. Aber dann ärgere ich mich so, Mann, das hätte mir doch auch mal jemand vielleicht mal beibringen können. Da muss ich nicht immer wie so ein Labrador hier hecheln und irgendwie nach Anerkennung suchen.
Darf ich dich fragen, sage mal, deine Mutter ist dann in Frankfurt beerdigt oder ist die in Berlin beerdigt?
Sie ist in einer hessischen Kleinstadt beerdigt in der Nähe von Frankfurt.
Es waren nicht so viele Freunde und Bekannte, da war das ganz klein. Also gab es da, ich will auf was hinaus, wie fasse ich sowas, was du erzählst, in einer Rede, wenn man über einen Menschen spricht? Gab das eine Abschiedsrede?
Ja. Und das ist total schön. Also ich habe nicht gewusst, ob ich eine Trauerrede schreiben soll. Ob ich sie halten soll. Ich habe gedacht so, ach, ich war doch auch so oft so genervt. Sie ist mir so auf die Nerven gegangen. Und fühlt sich das richtig an? Und ich bin wirklich an dem Morgen der Beerdigung, also die Beerdigung fand in der Corona-Zeit statt. Wir konnten trotzdem 40 Leute einladen. Und ich hatte davor, ich habe eine gute Freundin in München, die hat eine schwer alkoholkranke Mama gehabt. Und auch ein ähnliches Verhältnis, auch so ein ambivalentes. Und die hat zu mir gesagt, egal wie wütend du auch manchmal auf deine Mama warst, nimm die Urne an deine Brust und trage sie an deiner Brust zum Grab. Setz dich dadurch, auch wenn der Bestatter das vielleicht seltsam findet. Das habe ich der Bestatterin gesagt, die hat es dann verstanden. Und dann gingen wir halt alle wieder so zurück und Freundinnen von mir waren da, um mich zu unterstützen bei der Beerdigung und ich hatte immer noch keine Trauerrede und das war inzwischen dann schon so, jetzt habe ich schon Druck und dann bin ich an dem Morgen aufgewacht, ich bin eine Person, ich stehe sehr früh auf morgens und auch an dem Morgen bin ich um 5 oder 6 aufgestanden und hatte auf einmal die Eingebung und dann habe ich eine Rede geschrieben, die auch, glaube ich, 1-2 Mal noch korrigiert, kurz davor und die war so von Herzen und ich hatte auch kurz überlegt, ob ich sie in das Buch abdrucke. Dann habe ich aber gedacht, das ist doch sehr persönlich. Und ich habe die dann auch vorgetragen bei dem Kaffeetrinken danach. Da hat mir auch die Stimme versagt. Aber es war mir total wichtig, meine Mama in einem sehr, sehr guten Licht dastehen zu lassen, aber trotzdem diese Wolken, die über uns geschwebt sind, ein Leben lang zu erwähnen. Und als ich die dann meiner tollen Co-Autorin, mit der ich das Buch zusammen gemacht habe, vorgelesen habe, ich glaube, wir haben beide einfach mal eine Stunde Rotz und Wasser geheult.
Gibt es Sätze, die du erzählen kannst aus der Rede? Oder?
Ich weiß nicht, ob ich sie nochmal zusammenkriege, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich gesagt habe, was ich mit meiner Mama geliebt habe. Also Shopping, Kino, in die Oper zu gehen. Und dass trotzdem der Schmerz so groß war, wenn die dunkle Wolke der Depression wieder über uns gezogen ist und wir dann beide in diesem Regenschauer zurechtkommen mussten. Und jetzt fange ich gleich wieder an zu heulen.
Hast du so Erwartungsreaktionen bekommen im Sinne von, dass Menschen sagen, dass du zu offen mit dieser Geschichte umgehst? Also gab es auch negative Reaktionen?
Auf das Gesamte jetzt, auf meine Öffentlichkeit und so? Ich hatte Angst davor. Ich hatte auch Angst davor, als wir mit diesem Titel rausgegangen sind. Aber mit jedem Mal, wo ich diese Geschichte durchgearbeitet habe und mein Buch durchgearbeitet habe und mit Leuten gesprochen habe, jedes Mal habe ich mich fester aufgestellt mit meinen 2 Füßen. Und ich habe bisher, entweder hat sich keiner getraut, wobei heute kann ja jeder seinen Spam irgendwie loslassen. Ich habe von niemandem bisher eine schlechte Nachricht bekommen. Und das finde ich so faszinierend. Und das kann ich auch mal wieder selber gar nicht glauben, siehst du, weil ich gleich wieder denke, hat bestimmt sagen die das heimlich. Die haben bestimmt vielleicht geredet und trauen sich nicht mehr das zu sagen. Siehst du, so tickt mein Kopf. Mhm. Aber ich bekomme Zuschriften von Müttern, die sagen, jetzt kann ich endlich mit meiner Tochter über meine Depression reden. Ich bekomme Zuschriften von Leuten, die sagen, endlich traut sich mal jemand zu sagen, danke. Und obwohl dieser Titel so provokant ist. Und das ist so schön, dass ich wirklich was bewirken kann mit dem, was ich erlebt habe und was meine Mama auch erlebt hat.
Ich glaube auch, dass viel weniger negativ reagieren, als man das immer glaubt. Vor allem, weil du ja eins schaffst, und das ist total schön. Du sitzt ja gerade nicht hier und sprichst nicht schlecht über deine Mutter. Und ich glaube, das ist die Kunst dabei, zu der man irgendwann, also es gab bestimmt Phasen, in denen das anders gewesen wäre, gehe ich von aus. Und ich glaube, dass das die Kunst ist, da so versöhnlich zu sein. Ne? Hast du mal Angst gehabt, dass diese Erkrankung dich auch treffen kann?
Ja, es gab Zeiten, auch als ich meinen Alkoholismus noch verleugnet habe, da habe ich einfach das, alles meine Erschöpfung, meine Wut, meine Antriebslosigkeit auf vermeintlich vererbte Depressionen geführt und habe auch mich dahingehend in meine Klinik eingewiesen, habe gesagt, ich habe einfach Burnout, während ich eigentlich in Berlin morgens so zwei kleine Wodka trinken musste, um zu funktionieren, habe ich das immer noch in die Kategorie Burnout geschoben. Weil ich das so ein bisschen als dramatische Schuld meiner Mutter auch ein bisschen, ne, so, man wird ja so dramatisch, wenn man Alkoholiker ist, ich weiß nicht, also ich wurde dramatisch als Alkoholikerin und gesagt, ja, meine Mama war so schwer depressiv, hat mir sie bestimmt vererbt und jetzt habe ich das hier. Und jetzt weiß ich aber nach vielen Klinikaufenthalten, dass meine Diagnose klar ist. Ich bin einfach Alkoholikerin und Alkohol ist ein schwer, schwer, schwer depressiver Stoff. Es ist ein Nervengift, das so depressiv macht, dass man das auch nicht auseinanderhalten kann, woher das dann kommt. Ob man wirklich eine Depression hat oder ob das von dem Alkohol kommt, den man zu sich nimmt. Um die vermeintliche Depression, die vielleicht durch vorherigen Konsum entstanden ist, zu betäuben. Es ist ein Teufelskreis und ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele schöne Reaktionen aber vor allen Dingen gab von Menschen, die sich bei dir melden. Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, das hat dich im Positiven überrascht? Also mit so ein paar Sachen kann man ja vielleicht rechnen, ne? Dass Leute sagen, toll, dass endlich mal jemand drüber spricht. Mhm. Aber wo waren denn so Sachen, wo du heute sagst, oh krass, hätte mir das jemand vorher gesagt, ich hätte mit noch mehr Mut diesen Schritt gemacht?
Thema Mut, mir schreiben sehr, sehr viel immer, wie mutig ich bin. Wo ich überhaupt das gar nicht so als so groß mutig empfinde, weil ich habe halt einfach aufgeschrieben, wie mein Leben war. So. Das Schönste, und das habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, das Schönste war wirklich, dass eine Mutter geschrieben hat, ich bin dir so dankbar, weil ich es endlich schaffe, mit meinen zwei Töchtern über meine Krankheit zu reden und wir uns seitdem besser und offen darüber unterhalten können. Und das war so, wow. Und wozu ich auch immer gerne aufrufe, dass ich gerne sage, auch Kinder, die ne, es wird ja doch wenig kommuniziert in Familien, dass man auch als Kind mal fragt, Mama, wie ging es dir denn in dem Punkt eigentlich? Weil das habe ich bei meiner Mutter immer versucht und sie hat nie drauf geantwortet oder ist immer so ausgewichen, weil ihr Kopf halt, glaube ich, so ne, von ihrer Krankheit irgendwie war. Sie hat die so weggetan, als würde die gar nicht existieren, wenn es ihr gut ging.
Kurze Frage an dich. Ich müsste gerade auch länger überlegen, wie man Kindern Depressionen erklärt. Mhm. Ich weiß, als wir das erste Mal zu Hause über, dass jemand nicht mehr leben wollte, gesprochen haben, guck dich an, das ist nicht nachvollziehbar. Das ist nicht in, also war mein Eindruck von meiner Tochter.
Das heißt, aber es geht ja gar nicht so auch um ein Kind, was jetzt 8 Jahre alt ist. Für mich ging es auch darum, das vielleicht mal ein bisschen aufzuklären, was mir in meiner Kindheit passiert ist, als ich schon 30 war und meine Mama 60. Ne? Dass man da es vielleicht schafft, einen Dialog zu machen und vielleicht auch zusammen zum Therapeuten geht, um das aufzuarbeiten, weil viel Traumata ereilen ja einen in der Lebensmitte wieder. Und das würde ich mir halt wünschen. Und das sind, glaube ich, die Leute, die mir geschrieben haben.
Okay, und das hat dich überrascht, dass das so klar ankommt?
Ja, das hat mich überrascht. Und das fand ich, es war so eine nach 3 Wochen oder 4 Wochen, nachdem das Buch da war. Und das war wirklich so, ah ja, ich habe irgendwas richtig gemacht und Leute wollen sowas lesen. So.
Und jetzt andersrum, hast du 3 Tage, bevor das Buch rausgekommen ist, noch gedacht, ey, komm, wir sagen das ab, weil das könnte auch nach hinten losgehen?
Ja.
Ich kann es mir so gut vorstellen, wie du so vor dem ersten gedruckten Exemplar.
Ja, ich meine, das Cover ist, das ist auch ein schemenhaftes Bild von mir und meiner Mutter drauf. Also das ist schon, ne, es ist schon auf die 12, aber was auch noch ganz toll war, ist, dass ganz viele aus dem erweiterten Bekanntenkreis meiner Mama auch so Kinder von Freunden der Freunde meiner Mama mir geschrieben haben. wir wussten gar nicht, was da bei euch los war. Hätten wir was gewusst, hätten wir vielleicht auch früher schon was gesagt. Und ich habe ganz viele Leute wieder getroffen, so aus dieser hessischen Kleinstadt jetzt. Ich war beim Kaffee bei so Freunden, von Freunden meiner Mama eingeladen, und so Begegnungen finden wieder statt, die total viele schöne Dinge zusammenführen. Und damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, ich kann da vielleicht nie wieder über die Straße gehen, dass die das alle so schlimm finden. Aber so ist es.
Das ist schon echt auch immer wieder überraschend, wie immer noch stigmatisierend das ist. Ich muss mich gerade, als du das erzählt hast, daran erinnern. Meine Oma hat so eine Altersdepression entwickelt. Mhm. Als wir das versucht haben, meinem Opa zu erklären, im Sinne von du, deine Frau, hat unter uns gesagt, schulbuchmäßig eine Altersdepression, ist dieser sonst total ruhige Mann ausgetickt. Also wirklich im Sinne von, meine Frau ist nicht verrückt, und ist da wirklich eskaliert im Extremsten. Und das, da reden wir über, das ist 8 Jahre her. Ne? Das ist jetzt nicht, dass das immer noch so tief in der DNA drin ist, dass das eben keine häufig auch gut behandelbare Erkrankung ist.
Aber das ist ja halt auch Angst, ne?
Gerade in dem Alter. Mich würde jetzt interessieren, wir waren ganz am Anfang bei dieser 4-jährigen Franzi. Jetzt sitzt du mit 48 hier. Was würdest du dir gerne eigentlich so zum Abschluss erzählen? Oder was hätte man dir erzählen können? Was würdest du dir gerne mitgeben?
Ich würde dir gerne mitgeben, dass es bestimmt eine Phase ist, dass Mama das nicht böse meint, dass es nichts mit der kleinen Franzi zu tun hat, dass Mama in guter Behandlung ist, dass Mama krank ist. Das ist eine Krankheit, die nicht ist wie Schnupfen oder gebrochener Arm, sondern dass Mama ganz traurig ist, weil sie eben so krank ist, und dass sie sich ganz doll Mühe gibt, dass es besser wird.
Franzi, ich danke dir so für dieses Gespräch, und ich hoffe, dass ihr, die da alle zuhört, einmal groß, ganz tief, wie auch ich, euren Hut zieht davor, dass du diese, ich sag trotzdem, tolle Geschichte, weil das ist eine Geschichte, die ganz viel Wärme drin hat, die erklärt, warum du so bist, wie du bist, teilst. Und ich glaube, das brauchst mehr. Vielen Dank.
Danke dir. Es war sehr schön hier. Können wir nicht noch weiterreden ein bisschen?
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.